Jonas. Das Defektivbüro und die kopflosen Rosen. Teil 3. Kirschrot, Jonas und Ellie saßen nach wie vor in ihrem Baumhaus, das sie mit so viel Stolz zum Defektivbüro umgebaut hatten. Auf dem Tisch aus Holzpaletten lagen ihre Ermittlungsnotizen. Ein paar Gärten in der Nachbarschaft konnten sie bereits von der Liste streichen, doch das Rätsel um die geköpften Rosen war so ungelöst wie am ersten Tag. »Schriftführerin«, sagte Jonas und klopfte mit dem Zeigefinger auf den Palettentisch, »wie ist der aktuelle Stand der Ermittlungen?« Ellie richtete sich wichtig auf, rückte ihr Klemmbrett zurecht und räusperte sich. »Also«, begann sie und deutete mit einem lila Buntstift auf ihre Zeichnungen. »Haus 1, das Schrannerhaus, gestrichen. Da ist nur grüner Rasen. Keine Blumen, keine Köpfe.« Sie zeigte auf die Zeichnung mit den grünen Strichen und dem großen roten Kreuz. »Haus Erdbeere, das Haus von Frau Ingermann«, fuhr Ellie fort. Sie deutete auf die Blumen mit den lachenden Gesichtern. »Alles lebt. Kirschrot hat nachgeschaut.« »Und Kirschrots Haus ist natürlich auch sicher«, ergänzte Kirschrot. »Da blüht alles.« Ellie nickte und strich sich eine Strähne aus dem Gesicht. »Bleiben noch Anna? Die frage ich morgen in der Pause. Das Pakethaus von Familie Reich und das Haus von Herrn Schröder, wo keiner aufgemacht hat.« Sie blickte ernst über den Rand ihres Klemmbretts. »Wir haben viele Striche, aber keine Täter.« Jonas seufzte. »Ja, genau das ist ja das Problem. Wir haben zwar Gärten ausgeschlossen, aber wir wissen immer noch nicht, wer bei uns nachts den Garten verunstaltet. Deswegen legen wir uns heute auf die Lauer«, verkündete Jonas entschlossen. »Vielleicht sehen wir den Täter ja mit eigenen Augen.« Dann fuhr er fort. »Also, wir holen unsere Schlafsäcke und schieben den Tisch zur Seite. Dann haben wir hier oben genug Platz.« Er fing sofort an, an den Fingern abzuzählen. »Wir brauchen eine Thermoskanne mit Tee, was zum Knappern, Taschenlampen und das Fernglas.« Ellie dagegen wurde auf einmal sehr still. »Um das Knapperzeug kann ich mich kümmern«, warf Kirschrot ein. »Und den Köder dürfen wir nicht vergessen«, ergänzte Jonas. »Wobei ich nicht glaube, dass ich meine Mutter überreden kann, noch einmal neue Blumen anzupflanzen.« Kirschrot nickte nachdenklich. »Vielleicht kann ich meine Eltern überreden, dass sie uns ein paar Pflanzen zur Verfügung stellen. Ich frage sie nachher.« Während Jonas und Kirschrot die Ausrüstung planten und immer aufgeregter wurden, war es in einer Ecke des Baumhauses verdächtig still geworden. Ellie, die sonst immer einen Kommentar auf Lager hatte, war ganz klein geworden. Das Abenteuer bei Tageslicht war eine Sache, aber hier draußen im dunklen Garten zu schlafen, das war eine ganz andere Geschichte. Jonas und Kirschrot wollten gerade die Strickleiter hinunterklettern, um die Schlafsäcke zu holen, als sie bemerkten, dass Ellie sich gar nicht bewegte. Sie kauerte in der Ecke und starrte auf ihre Schuhspitzen. »Ellie, kommst du? Wir müssen packen«, sagte Jonas vorsichtig. Ellie sah nicht auf. Sie schüttelte nur langsam den Kopf.
»Ich will hier nicht schlafen«, flüsterte sie.
Jonas versuchte, sie aufzumuntern. »Ach komm schon, Ellie. Das wird wie Camping, nur viel cooler. Wir drei, zusammen, hier oben.« Aber Ellie schüttelte den Kopf nur noch heftiger. Sie wollte unbedingt dazugehören, aber die Angst vor der Nacht war einfach größer. Eine kleine Träne stahl sich aus ihrem Augenwinkel.
»Ich will in mein Bett.«
Kirschrot sah Jonas an und hatte sofort einen rettenden Einfall. »Ich hab's, Jonas. Weißt du noch, die Funkgeräte?« Jonas klatschte sich an die Stirn.
»Na Natürlich.
Die Funkgeräte hatten sie von der Museumsleiterin geschenkt bekommen, als sie dort ihr Praktikum gemacht hatten. Es war kein Spielzeug, sondern richtige Geräte mit einer ordentlichen Reichweite. Kirschrot lächelte. Dann muss Ellie gar nicht hier oben schlafen. Sie kann in ihrem Bett sein und trotzdem unsere Schriftführerin bleiben. Ellie hob interessiert den Kopf. Dann braucht Ellie aber auch eine Funknummer, meinte Jonas. Ellie blickte vorsichtig auf.
Eine Nummer?
Jede Station braucht eine Nummer. Das kannst du dir so vorstellen wie eine Telefonnummer. Wie wäre es mit der Station 123, schlug Kirschrot vor. Das lässt sich leicht merken. Jonas nickte eifrig. Station 123. Wir bleiben hier oben im Defektivbüro und sobald wir etwas Auffälliges bemerken, funken wir es sofort zu dir durch. Und du schreibst alles direkt in dein Protokoll. Das ist fast so, als wärst du hier oben, nur viel bequemer. Ein Strahlen breitete sich auf Ellies Gesicht aus. Eine wichtige Aufgabe, bestätigte Jonas. Ohne dich wissen wir ja morgen gar nicht mehr, was wir eigentlich gesehen haben. Ellie sprang auf. Die Angst war wie weggeblasen. Sie konnte in ihrem Bett schlafen und trotzdem dabei sein. Gemeinsam liefen sie ins Haus. Jonas holte sein Funkgerät und erklärte Ellie geduldig, welchen Knopf sie drücken musste, um zu sprechen. Ellie kicherte und stürmte in ihr Zimmer, um ihre Funkstation einzurichten. Jonas und Kirschrot machten sich derweil an die Organisation der restlichen Ausrüstung. Isomatten, Schlafsäcke und Verpflegung. Während also Ellie in ihrem Zimmer damit beschäftigt war, ihren Stützpunkt einzurichten, herrschte im Baumhaus Hochbetrieb. Jonas rollte die Schlafsäcke aus und prüfte, ob die Batterien der Taschenlampen noch hielten. Er fühlte sich wie der Leiter einer geheimen Expedition. Kurz darauf tauchte Kirschrot wieder auf. Sie balancierte eine große Tüte Knapperzeug in der einen Hand und ein flauschiges Kissen in der anderen. Ihr Funkgerät baumelte bereits an ihrem Gürtel, doch ihr Gesichtsausdruck verhieß nichts Gutes. »Meine Mutter hat leider keine Blumen, die sie uns überlassen könnte«, berichtete sie enttäuscht. »Sie sagt, ihre Rosen fangen gerade erst an zu knospen und die darf keiner anrühren.« Jonas seufzte und ließ sich auf seinen Umzugskarton sinken. »Mist, was machen wir denn jetzt? Ohne Köder macht das Ganze keinen Sinn.« »Wenn der Täter keine Blumen sieht, kommt er vielleicht gar nicht erst vorbei.« »Und wenn wir ein paar Gänseblümchen im Park pflücken und sie bei euch einpflanzen?«, schlug Kirschrot vor. Jonas schüttelte den Kopf. »Ich glaube, das ist der falsche Köder. Wer auch immer das macht, scheint es gezielt auf Muttis teure Prachtstücke abgesehen zu haben. Wir brauchen etwas Echtes.« Er kramte in seinen Hosentaschen und förderte ein paar zerknitterte Scheine und einige Münzen zutage. »Ich habe 15 Euro, mein Notgroschen.« Kirschrot durchsuchte ihre Taschen und breitete ihr Vermögen auf dem Palettentisch aus. »Ich habe 19 Euro und 32 Cent. Reicht das?« Jonas starrte auf das Geld. Er dachte an den gestrigen Ausflug ins Gartencenter. »Eine einzige Rose kostet schon fast 20 Euro. Mutti hat mir das gestern ganz genau vorgerechnet, als sie so sauer war.« Plötzlich krächzte es ohrenbetäubend aus Kirschrots Funkgerät.
»Hallo? Hallo? Hört mich wer? Ich hab auch noch Geld. 11 Euro. Hallo?«
Eigentlich hätte sie für diese Entfernung gar kein Funkgerät gebraucht. Durch das geöffnete Fenster von Ellies Zimmer war Ellies Stimme auch so laut und deutlich im Garten zu hören. Doch Ellie wollte es professionell machen. Im nächsten Moment kam sie versehentlich auf den Morseknopf und ein schrilles Pfeifen riss Jonas fast vom Hocker. Piep! Jonas schnappte sich das Funkgerät.
Funkdisziplin bitte! Station 123. Du musst immer erst deine Station nennen und dann die, mit der du sprechen willst. So wie im Film. Was? Hä? Tönte es blechern zurück. Hallo? Jonas? Braucht ihr jetzt das Geld oder nicht?
Kirschrot musste lachen. Sie nahm Jonas das Gerät aus der Hand und drückte die Sprechtaste.
Das wäre super, Elli. Das ist genau das, was uns fehlt. Komm schnell rüber. Ich komme rüber,
schallte es aus dem Lautsprecher, gefolgt von einem weiteren extrem langen Piep. Jonas hielt sich die Ohren zu. Das kann ja heiter werden heute Nacht. Keine Minute später kletterte Elli die Strickleiter hoch. In der Hand hielt sie ihr Sparschweingeld.
Bitte schön,
sagte sie stolz und hielt das Funkgerät dabei immer noch direkt vor dem Mund, als müsste sie jedes Wort verstärken. Jonas rieb sich die Stirn. Du brauchst das nicht ins Funkgerät zu sagen, Elli. Wir stehen direkt vor dir. Wir verstehen dich auch so. Elli grinste nur. Das Funkgerät in der Hand zu halten, gab ihr das Gefühl, eine echte Geheimagentin zu sein. Sie legten das Geld in die Mitte des Tisches zusammen. 45 Euro und 32 Cent. Okay, sagte Jonas und blickte auf seine Armbanduhr. Das muss reichen. Wir müssen sofort los. Das Gartencenter macht bald zu. Kirschrot schob das Geld sicher in ihre Tasche und alle drei kletterten wieder nach unten. Elli wollte schon Richtung Haustür abbiegen und auf ihr Zimmer zu gehen. Willst du nicht mit? Fragte Jonas plötzlich. Es war seltsam, aber er wollte seine kleine Schwester unbedingt dabei haben. Schließlich war es auch ihr Abenteuer. Elli zögerte.
Ich kann noch nicht so weit radeln,
beteuerte sie, blickte skeptisch die lange Straße entlang. Jonas grinste und packte seine Schwester sanft an den Arm. Kein Problem, wir nehmen einfach das Lastenrad.
Außerdem brauchen wir sowieso jemanden, der auf dem Rückweg auf die Blumen aufpasst, damit sie nicht in den Kurven umkippen.
Sie gingen zur Garage und schoben das große Lastenrad ins Freie. Es war ein imposantes Gefährt mit einer stabilen Holzwanne vorne. Früher, als Elli noch in den Kindergarten ging, hatte Papi sie darin oft abgeholt, wenn die Sonne schien. Jonas schwang sich auf den Sattel und Elli ließ sich mit einem zufriedenen Seufzer vorne auf die kleine Sitzbank plumpsen. Jonas trat in die Pedale und das schwere Rad setzte sich in Bewegung. Elli strahlte über das ganze Gesicht. Während die drei zum Gartencenter radelten, winkte sie jedem Passanten am Straßenrand zu, als wäre sie die Königin von England auf einer Parade. Ihre Haare wirbelten wild im Wind. So schnell war Papi mit ihr definitiv nicht gefahren. Hinter ihnen strampelte Kirschrot auf ihrem Mountainbike. Jonas warf einen Blick nach hinten.
An der nächsten Ampel müssen wir rechts, rief er gegen den Fahrtwind an.
Kirschrot kniff die Augen zusammen und schüttelte den Kopf.
Was müssen wir?
An der nächsten Ampel rechts, brüllte Jonas noch lauter. Doch seine Worte wurden vom Rauschen des Windes einfach davongetragen. Zwecklos. Kirschrot verstand kein Wort. Da griff Elli kurzerhand zu ihrem Funkgerät, das sie immer noch fest umklammerte.
Station 123 an Kirschrot, an der nächsten Ampel rechts,
tönte es sofort aus der Halterung an Kirschrots Gürtel. Jonas schmunzelte. Das Funkteam funktionierte tadellos. Kurze Zeit später bogen sie auf den großen Parkplatz des Gartencenters ein. Es waren nur noch wenige Autos da. Das Geschäft würde bald schließen. Sie schlossen ihre Fahrräder am Eingang ab und Jonas steuerte zielstrebig auf die Einkaufswagen zu. Doch als er eine Münze opfern wollte, hielt Elli ihm am Ärmel fest.
»Aber den Euro bekommen wir doch am Ende wieder zurück, oder?«
fragte sie besorgt.
»Na klar«, erklärte Jonas, »das ist doch nur Pfand.«
Elli schüttelte trotzdem den Kopf.
»Können wir nicht einfach das Lastenrad mitnehmen? Dann brauchen wir keinen Wagen. Nicht, dass uns der Euro am Ende fehlt, wenn die Blumen teurer sind als gedacht.«
Jonas hielt inne. Elli hatte recht, sie waren ohnehin schon knapp bei Kasse. Da zählte jeder Cent. Also schlossen sie das Lastenrad wieder auf und schoben es direkt zum Eingang. Die Frau an der Information starrte sie mit großen Augen an, als das Trio mit dem riesigen Fahrrad in den Laden rollen wollte. »Halt, halt, halt, halt! Wo wollt ihr denn hin damit?« fragte sie und winkte die drei zu sich. Ellie blieb ganz ruhig. »Wir suchen Köder für unsere geköpften Blumen«, erklärte sie mit tiefer Ernsthaftigkeit. Die Mitarbeiterin blinzelte verwirrt. Sie wusste scheinbar nicht so recht, was sie darauf antworten sollte. »Also mit dem Fahrrad könnt ihr beim besten Willen nicht reinfahren.«
»Wir fahren ja auch nicht«, entgegnete Ellie in ihrer unschlagbaren kindlichen Logik. »Wir schieben doch nur.«
»Schieben geht leider auch nicht«, sagte die Mitarbeiterin, diesmal mit einem unterdrückten Lächeln.
»Warum nicht?«,
wollte Ellie wissen und verschränkte die Arme. Da mischte sich Kirschrot ein und erklärte die missliche Lage. »Wir haben leider nicht so viel Geld dabei, dass wir uns einen Wagen leisten könnten. Wenn das Pfandgeld am Ende fehlt, wir haben unser ganzes Erspartes für die Blumen zusammengelegt.« Das schien das Eis zu brechen. Die Frau sah die drei an, griff unter ihren Tresen und holte eine leuchtend rote Kunststoffmünze mit einem Loch in der Mitte hervor. Sie überreichte sie dem Trio.
»Bitte schön, das ist ein Einkaufschip. Den könnt ihr behalten, der kostet nichts.«
Jonas nahm den roten Chip entgegen.
»Vielen Dank.«
Sie schoben das Lastenrad schnell wieder zurück zu den Fahrradständern, holten sich nun ganz offiziell einen Einkaufswagen und Ellie hüpfte hinein.
»Ankerlichten«,
rief sie,
»volle Fahrt voraus.«
»Ei, ei, Captain«, meinte Jonas. Mit der erfahrenen Präzision eines erfahrenen Lotsen steuerte er den Wagen durch die Gänge, wo andere Kinder sich in den grünen Labyrinth längst verlaufen hätten. »Gang 3. Petunien und Dünger. Weiter hinten kommen die Stauden«, kommandierte er. Kirschrot staunte. »Woher weißt du denn das so genau?« Jonas verzog keine Miene. »Ich hab das Mutter-Spezialtraining hinter mir. Gestern hat sie mich 2 Stunden lang durch diese Gänge geschleift und mir zu jeder einzelnen Blume den lateinischen Namen und den unverschämten Preis genannt. Ich glaube, mein Gehirn ist jetzt eine Enzyklopädie für Gartenbedarf.« Er stoppte den Wagen vor einem Regal mit Rosenstöcken. Ohne auf das Preisschild zu schauen, sagte er, »die hier kosten 24,95. Wenn wir die Sorte, Gloria D, nehmen, sind wir sofort pleite. Wir brauchen die kleineren Lockvögel da drüben.« Er griff zielsicher zu den Pflanzen, die genau in ihr Budget passten. Jedes Mal, wenn er eine Pflanze einsteckte, sah er kurz das mahnende Gesicht seiner Mutter vor sich und hörte ihre Stimme. »Siehst du, Jonas, das Geld wächst nicht so schnell nach wie das Unkraut. Man muss verdammt gut darauf aufpassen.« Dank seiner unfreiwilligen Ausbildung waren sie in Rekordzeit fertig. Er kannte die Fahrerinnen zur Kasse in- und auswendig und steuerte den Wagen nun sicher auf das Ziel zu. Nur noch eine Kasse hatte geöffnet und an dieser stand auch nur noch ein Kunde. Jonas steuerte den Einkaufswagen mit der Gelassenheit eines Kapitäns, der sein Schiff sicher in den Hafen bringt, auf die letzte geöffnete Kasse zu. Ellie thronte immer noch im Wagen und begann sofort damit, die Köder mit größter Vorsicht auf das Kassenband zu legen. Der Kassierer, ein junger Mann mit einer unauffälligen grünen Kappe, scannte die Pflanzen. Piep, piep, piep. Jonas beobachtete die digitale Anzeige. Er hatte im Kopf mitgerechnet. Doch als das letzte Piep erklang, leuchtete dort in giftgrünen Buchstaben ein Betrag auf, der sein Herz kurz stolpern ließ. 46,32 €. Kirschrot kramte die gesammelten Schätze aus ihrer Tasche und bereitete sie auf dem kleinen Tresen aus. Sie zählte sorgfältig. Die zerknitterten Scheine von Jonas, ihr eigenes Erspartes und Ellies mühsam zusammengespartes Kleingeld. Sie stutzte, dann zählte sie noch einmal.
»Uns fehlt 1 Euro«, flüsterte sie entsetzt.
»Das kann nicht sein. Ich hab das genau im Kopf. Mutti hat mir gestern jeden einzelnen Preis wie eine Strafpredigt vorgebetet. Wir müssen genau hinkommen.«
»Überzeug dich selbst«, sagte Kirschrot verzweifelt und schob ihm die Münzen hin.
»Es sind nur 45,32 €. Wir haben uns irgendwo um 1 verdammten Euro verrechnet.« Unmöglich, stieß er hervor. Ich habe alles genau im Kopf mitgerechnet. Die Rose 1995, die Petunien im Dreierpack für... Er stockte. Sein Blick wanderte hektisch zurück in den Laden, dorthin, wo die großen Werbeplakate hingen.
»Das Angebot«, rief er entgeistert. »Gestern hing da noch ein rotes Schild, Frühlingsrabatt, nur bis gestern.«
Er sagte ein Stück in sich zusammen. Er hatte sich nicht verrechnet. Die Zeit war einfach gegen sie gelaufen. Hinter ihnen war es still. Sie waren die letzten Kunden im Laden. Der Kassierer wartete ungeduldig, während Jonas fieberhaft überlegte, welche Pflanze sie wieder zurückstellen mussten. Ellie, die immer noch im Einkaufswagen saß, deutete mit dem Finger auf den Griff des Wagens. Dort steckte der leuchtend rote Plastikchip, den sie an der Information geschenkt bekommen hatten.
»Können wir nicht den roten Euro nehmen?«
fragte sie hoffnungsvoll und sah den Kassierer mit großen Augen an.
»Der sieht viel wertvoller aus als die normalen Münzen. Er hat sogar ein Loch in der Mitte, wie eine echte Piratenmünze.«
Jonas und Kirschrot lachten trotz des Kloß im Hals kurz auf. »Leider nein, Ellie«, murmelte Jonas. »Das ist nur Plastik für den Wagen, kein echtes Geld.« Der Mitarbeiter an der Kasse sah auf die drei Kinder, dann auf die Uhr und schließlich auf die kleine Schale, die direkt neben dem Scanner stand. Es war eine jener Schalen, in denen die Kunden ihr Kleingeld legten, wenn sie keine Lust auf zu viel Kleingeld hatten. »Nimm eins, gib eins«, stand auf einem verblichenen Aufkleber am Rand. In der Schale lag, fast so, als hätte er nur auf sie gewartet, ein einsames 1-Euro-Stück zwischen ein paar Kupfermünzen. Ohne ein Wort zu sagen, griff der Kassierer in die Schale, nahm die Münze heraus, drückte auf eine Taste und die Schublade sprang auf. Dann ließ er die Münze mit einem metallischen Kling in seine Kasse fallen. »Passt schon«, sagte er und zwinkerte Jonas zu. »Schönen Abend noch.« Irritiert und überglücklich starrten die drei ihn an.
»Danke«, riefen sie wie aus einem Mund. »Vielen Dank.«
Sie schoben den Wagen im Rekordtempo nach draußen zum Lastenrad. Während Jonas das Rad aufschloss, hob Kirschrot die Blumen mit höchster Vorsicht in die Wanne. Ellie nahm ihren Platz auf der Sitzbank ein und umklammerte die Töpfe, als wären es heilige Relikte. »Halt sie gut fest, Ellie«, befahl Jonas, während er das schwere Gefährt vom Parkplatz manövrierte.
»Musst du so holpern?«
beschwerte sich Ellie sofort, als sie über die erste kleine Unebenheit fuhren.
»Ich kann nichts dafür, das ist Kopfsteinpflaster«, verteidigte er sich und trat mit aller Kraft in die Pedale. »Dann fahr langsamer«, kreischte Ellie, während ihr Haar im Wind flatterte und sie versuchte, eine Rose vor dem Umkippen zu bewahren.
Als sie das Lastenrad schließlich wieder sicher in die Garage verstaut hatten, machten sie sich sofort ans Werk. Sie pflanzten die Köder ein, es war mittlerweile dunkel geworden. Nachdem die letzten Erdklumpen festgedrückt waren, teilte sich das Team auf. Ellie verzog sich bewaffnet mit einem Stapel Papiere, ihren treuen Buntstiften und dem Funkgerät in ihr Zimmer. Jonas und Kirschrot bezogen derweil im Defektivbüro Position. Sie machten es sich in den Schlafsäcken gemütlich und legten das Fernglas sowie die Thermoskanne und die Knappersachen griffbereit in ihre Nähe. Unten im Garten standen die frisch eingepflanzten Blumen wie eine kleine Reihe mutiger Soldaten, nur dass sie nicht wussten, dass sie gerade als Köder dienten. Hier oben hatten sie eine perfekte Sicht auf alles, was sich im Garten so abspielte. Jonas drückte das Funkgerät und hielt es sich vor den Mund. »Jonas an Ellie«, sagte er, »wir haben uns auf die Lauer gelegt.« Stille. Jonas wartete einen Moment, dann drückte er noch einmal. »Jonas an Ellie, bist du da?« Doch das Gerät in seiner Hand blieb stumm. Kein Rauschen, keine Antwort. Jonas warf einen Blick zum Haus. In Ellies Zimmer war das Licht aus. Dann musste er unwillkürlich kichern. Ich glaube, unsere Schiffführerin protokolliert gerade ihre Träume. Eine Zeit lang starrten sie beide angestrengt in die Dunkelheit des Gartens. Sie beobachteten, wie die Schatten der Bäume im Wind tanzten und wie die kleinen Gartenlichter das einzige waren, das noch schwach gegen die Nacht ankämpfte. Doch nicht nur Ellie war von diesem ereignisreichen Tag sichtlich müde geworden. Die frische Luft und das gleichmäßige Rauschen der Blätter taten ihr Übriges. Kurz nach Mitternacht erwischte es schließlich auch die tapfersten Defektive. Das Fernglas rutschte Jonas aus der Hand auf den weichen Schlafsack und die beiden schlummerten tief und fest. Der nächste Morgen begann schmerzhaft. Jonas wurde wach, weil sich sein Rücken anfühlte, als hätte er die Nacht auf einer Ritterrüstung verbracht. So ein Holzboden war nun mal nicht das bequemste Bett der Welt. Er rieb sich den steifen Nacken, gähnte herzhaft und krabbelte auf allen Vieren zum Fenster, um den Erfolg ihrer Mission zu überprüfen. Doch kaum hatte er den Blick nach unten geworfen, war er schlagartig hellwach. Sein Herz setzte einen Schlag aus. »Das gibt's doch nicht!« schrie er entgeistert. Kirschrot schreckte durch seinen Schrei hoch, rieb sich hektisch die Augen und starrte ebenfalls nach unten in den Garten. Sie traute ihren Augen nicht. Die teuren Köderrosen, für die sie ihr letztes Erspartes zusammengelegt hatten, lagen wieder einmal völlig zerstört am Boden. Die Blüten waren sauber abgetrennt, die Stängel niedergeknickt, ein Bild des Grauens. In diesem Moment knackte es laut im Funkgerät, das zwischen ihnen auf dem Boden lag. »Die Blumen sind tot«, hallte es blechern daraus hervor. Alle drei saßen kurz darauf wieder um den Palettentisch im Defektivbüro. Die Stimmung war auf dem absoluten Nullpunkt. Fassungslos starrten sie sich an. Die Enttäuschung über die erneut zerstörten Blumen saß tief. Ratlosigkeit war ihnen in die Gesichter geschrieben. Doch aufgeben war keine Option für echte Defektive. Sie brauchten mehr Informationen.
»Ich geh jetzt gleich mal zu Anna und frag sie, ob bei ihnen auch Blumen geköpft worden sind«, verkündete Ellie entschlossen und schnappte sich ihr Klemmbrett. »Gute Idee. Ich versuche es nochmal bei Herrn Schröder«, sagte Jonas. »Und ich klingle bei den Reichs«, ergänzte Kirschrot. »In einer Stunde treffen wir uns wieder hier zur Lagebesprechung.« Keine Stunde später versammelten sie sich wieder im Baumhaus. Ellie schüttelte den Kopf.
»Bei Anna ist alles okay, keine toten Blumen.«
Kirschrot ließ sich auf ihren Karton fallen. Bei den Reichs ebenfalls nichts. Jonas erstattete seinen Bericht. Herr Schröder war immer noch nicht da. Mutti meinte vorhin, der sei im Urlaub. »Aber ich hab mich mal an der Hecke lang geschlichen und durch eine kleine Lücke am Boden geschaut. Da war nichts Verdächtiges. Er hat sowieso keine Blumen. Nur einen perfekt gemähten Rasen.« Plötzlich haute Kirschrot mit der Faust auf den Tisch. Es krachte so laut, dass Jonas und Ellie zusammenzuckten und sie irritiert anstarrten.
»Ich hab's«, rief Kirschrot mit funkelnden Augen. »Ich weiß, was wir machen müssen.«
Doch dann stockte sie sofort wieder und ihre Schultern sanken nach unten.
»Aber leider haben wir kein Geld mehr.«
»Was meinst du?« fragte Jonas neugierig.
»Erinnert ihr euch noch an das Gartencenter gestern? In der Technikabteilung?« fragte Kirschrot. »Da gab es doch diese Wildtierkamera, die unauffällig an Bäumen hängen. Jetzt blitzte es auch bei Jonas. Stimmt. Wenn wir so ein Ding anbringen und genau auf die Blumen richten, dann haben wir den Täter endlich auf Video.
Genau, relativierte Kirschrot traurig. Aber das Problem ist, wir haben jetzt gar kein Geld mehr. Weder für teure Köderblumen noch für so eine Kamera.
Die Dinger sind schweineteuer. Sie blickten auf den leeren Tisch, wo zuvor noch ihr mühsam gesammeltes Ersparnis gelegen hatte. Die Idee war perfekt, aber sie schien an den Finanzen zu scheitern. Jonas überlegte fieberhaft und zupfte sich nachdenklich am Kinn. Er sah hinunter zum Haus, wo Papi gerade das Wohnzimmer staubsaugte. Vielleicht, wartet mal kurz. Er kletterte die Strickleiter hinab und lief ins Wohnzimmer. Jonas räusperte sich. Papi schaltete den Staubsauger aus, als hätte er gerade etwas Verdächtiges gehört.
Papi, kann ich einen Taschengeldvorschuss haben?
Wofür?
Wir haben einen Plan, sagte Jonas schnell, wie wir rausfinden können, wie die Blumen geköpft werden.
Aus dem Flur tauchte Mutti auf, als hätte das Wort Blumen einen Alarm ausgelöst. Ihr wisst, wer das war? In dem Moment kamen auch Kirschrot und Elli ins Wohnzimmer geschlurft.
Noch nicht, sagte Jonas, aber wir können es beweisen. Einmal Köder, einmal Kamera, dann haben wir's.
Mutti nickte sofort. Super, dann kann ich endlich wieder garteln. Papi verzog das Gesicht. Eine Wildtierkamera? Ist das nicht ein bisschen viel Aufwand, nur für ein paar Blumen? Das muss doch auch anders gehen. Jonas hob beide Hände. Papi, weißt du noch, als Mutti sich den Fuß verknackst hatte und 3 Wochen nicht garteln konnte? Papi blieb kurz stehen.
Du hast doch selbst gesagt, sie braucht das, setzte Jonas nach, ganz sachlich, sonst wird sie hippelig.
Dann genervt, dann gereizt und dann, er grinste kurz, unausstehlich, deine Worte, nicht meine. Mutti drehte langsam den Kopf zu Papi. Dieser Blick sagte, Vorsicht. Kirschrot trat einen Schritt vor. Und ohne Beweise ist es am Ende wieder nur wie Raten. Elli nickte ernst.
Und dann muss Jonas wieder schrubben.
Papi atmete aus, als würde er eine Rechnung im Kopf überschlagen. Kamera? Gegen 3 Wochen schlechte Laune im Haus.
Gut, sagte er schließlich.
Ihr bekommt eure Kamera. Papi griff nach den Autoschlüsseln. Dann hopp, ab ins Gartencenter. Noch im Auto rissen Jonas, Elli und Kirschrot die Verpackung der Kamera auf und prüften schon mal, wie sie funktionierte. Kurze Zeit später herrschte im Garten geschäftiges Treiben. Die Bühne wurde vorbereitet. Jetzt war auch Mutti wieder mit an Bord. Sie und Elli kümmerten sich um die Pflanzen. Sie gruben die Löcher, lockerten die Erde und setzten die duftenden Rosen ein. In der Zwischenzeit kümmerten sich Papi und Jonas und Kirschrot um die Technik. Papi hielt die Leiter, während Jonas die Wildtierkamera an dem Baum befestigte, so dass sie den perfekten Blick auf das Rosenbeet hatte. Kirschrot stand unten und gab Anweisungen zum Winkel der Linse.
Ein Stück nach links, Jonas, noch ein bisschen, ja.
So haben wir das ganze Beet im Blick, rief sie nach oben. Jonas zog die Gurte fest und kletterte die Leiter hinunter. Zufrieden blickten alle 5 auf die Bühne. Die Kamera war hinter ein paar Blättern fast unsichtbar. Nur das kleine, dunkle Objektiv starrte wie ein wachsames Auge auf die Blumen hinunter. Nur Mutti wirkte alles andere als zufrieden. Sie stand mit verschränkten Armen da und betrachtete wehmütig die wunderschönen Blüten, die im Abendlicht leuchteten.
»Und ihr seid wirklich sicher, dass das sein muss?« fragte sie mit belegter Stimme. »Können wir nicht, ich weiß auch nicht, Stoffblumen nehmen oder die Kamera einfach so laufen lassen? Es bricht mir das Herz, wenn diese Prachtstücke morgen wieder nur noch Konfetti sind.«
Jonas trat zu ihr. Mutti, du weißt doch, was man unter Fischern sagt. Der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Wenn wir Stoff- oder Plastikblumen hinstellen, merkt der Täter den Braten und kommt vielleicht gar nicht erst. Sonst passiert am Ende wieder nichts und wir wissen immer noch nicht, wer es war. Mutti seufzte tief und strich einer der Rosen noch einmal ganz vorsichtig über ein Blütenblatt. Ich weiß ja, dass du recht hast, Jonas, aber es tut trotzdem weh. Hoffentlich funktioniert das. Das wird schon, Mutti, sprach Jonas. Morgen haben wir ihn. Jonas und Kirschroth hatten sich für den Morgen extra einen Wecker gestellt. Aber das hätten sie sich auch sparen können. Noch bevor der Wecker überhaupt daran denken konnte zu piepsen, waren beide wach. Dieses komische Gefühl, das man nur hat, wenn man weiß, heute passiert was. Jonas schlüpfte aus dem Bett, stolperte in die Socken und hielt Kirschroth die Tür auf. »Komm«, flüsterte er. Sie schlichen zu Ellie ins Zimmer und Jonas beugte sich über sie.
»Ellie«, flüsterte er, »ein Satz!«
Ellie öffnete ein Auge, dann das andere. Und als sie das Wort »Einsatz« hörte, war sie plötzlich erstaunlich schnell wach. Eine Sekunde später standen sie am Fenster. Ein Blick in den Garten reichte. Und wie schon die Tage zuvor, lauter geköpfte Blumen. »Ha«, entfuhr Jonas ein Siegesschrei, der vermutlich noch den letzten weckte, der noch schlief. »Jetzt haben wir dich!« Ellie vollführte einen kleinen Freudentanz. Mutti kam jetzt auch aus dem Flur, geweckt von dem Geschrei. Sie trat im Schlafanzug auf die Terrasse. Als sie das Unheil sah, war sie, im Gegensatz zu den Kindern, alles andere als feierlich gestimmt.
»Oh nein«,
flüsterte sie und strich sich traurig über die Stirn.
»Die armen Blumen, schon wieder alles vorbei.«
»Noch nicht, Mutti«, rief Jonas und kletterte den Baum hinauf, um die Kamera zu holen. »Wir haben alles auf Band.« Eine Minute später versammelte sich die ganze Familie im Wohnzimmer. Papi hatte die Kamera bereits mit dem Fernseher verbunden. Alle starrten gebannt auf den schwarzen Bildschirm, als Jonas auf Play drückte. Zuerst sah man die Testversuche vom Vorabend. Ellie streckte die Zunge raus, Jonas schielte so stark er konnte und Kirschroth machte eine Grimasse. Papi schmunzelte kurz, doch dann wurde es ernst. Die Zeitangabe in der oberen rechten Ecke tickte unerbittlich voran. 22:21 Uhr. Alles ruhig. Die Rosen leuchteten im Dämmerlicht. 23:20 Uhr. Eine Katze schlich wie ein Schatten durch das Bild. 2:13 Uhr. Ein paar Blätter wurden vom Wind durch das Bild geweht. Die Spannung im Wohnzimmer war greifbar. Keiner wagte zu atmen. 4:43 Uhr. Plötzlich tauchte etwas auf. Ein weißes, rundes Ding schob sich langsam und völlig lautlos von der Seite ins Bild. Es sah aus wie eine Art UFO, das flach über dem Boden schwebte. Es hatte keine Beine, keinen Kopf, es glitt einfach nur dahin. Systematisch fuhr es in exakten Linien auf und ab.
»Oh nein, die schönen Blumen«, rief Mutti aus, als das Ding direkt auf ihr geliebtes Beet zusteuerte.
Das UFO kannte keine Gnade. Ohne Rücksicht auf Verluste fuhr es über die ersten Rosenstöcke hinweg. Alles wurde kurz und klein gehäckselt. Bunte Fetzen flogen durch die Luft. Dann, als das Werk vollbracht war, drehte das Ding ganz langsam um und verschwand genau dort in der Hecke, wo es hergekommen war, beim Nachbarn Herrn Schröder. Jonas sprang auf.
Das gibt's doch nicht! Das ist der Mähroboter von Herrn Schröder!
Sie ließen das Band noch einmal laufen. Beim zweiten Mal schloss Mutti die Augen. Sie konnte das Gemetzel an ihren Rosen einfach nicht noch einmal ansehen.
»Jetzt Pause!«
rief Kirschrot. Jonas drückte die Pausetaste.
»Da! Er kommt genau da unten aus der Hecke!«
»Das muss das Loch sein, das ich gestern entdeckt habe, als ich prüfen wollte, ob er auch betroffen ist,« stellte Jonas fest. Kirschrot schnaubte. »Von wegen betroffen! Der ist der Verursacher!« Papi kratzte sich am Kopf und starrte auf den Bildschirm. »Schaut euch das mal an! Der mäht bei uns den Rasen aber wirklich ordentlich. Fast wie mit dem Lineal gezogen.«
»Oh, da frisst er die Blumen wieder. Die armen, armen Blumen«, meinte Elli wie nebenbei und tätschelte Muttis Hand.
Mutti wimmerte nur leise. Der Schuldige war gefunden. Um ganz sicher zu gehen, gingen sie alle nach draußen und untersuchten die Lücke in der Hecke. Da Herr Schröder noch im Urlaub war und sie nun die genaue Uhrzeit kannten, zu der das Ungeheuer sein zerstörerisches Werk begann, hatten sie leichtes Spiel. Am nächsten Morgen lauerten sie dem Mähroboter auf, einfach direkt an der Hecke, kurz bevor er die Grenze überschreiten konnte. Sie machten ihm den Garaus und schalteten ihn kurzerhand ab. Mutti atmete so tief und erleichtert aus, dass man es wahrscheinlich noch 3 Häuser weiter hören konnte. Jetzt konnte sie endlich wieder in aller Ruhe garteln, ohne befürchten zu müssen, dass ihre Arbeit über Nacht einem gefräßigen Monster zum Opfer fiel. Das Detektivtrio hatte den Fall Kopflose Rose offiziell aufgeklärt. Die Schriftführerin malte zum Abschluss noch ein großes Bild, ein weißes UFO mit einem roten Verbotszeichen darüber. Sie hängte es feierlich in ihre Vitrine. Und Jonas? Jonas war rehabilitiert. Unschuldig. Über jeden Zweifel erhaben, ganz offiziell und amtlich bestätigt. Vorerst jedenfalls. Epilog. 2 Wochen später war wieder Ruhe im Viertel eingekehrt. Die Frühlingssonne meinte es gut mit Muttis Garten und die neuen Rosen, die nun völlig unbehelligt blühen durften, verströmten ihren Duft bis weit über den Zaun. Plötzlich klingelte es an der Haustüre. Es war Herr Schröder, der Nachbar von nebenan. Er war gerade erst aus dem Urlaub zurückgekehrt und sah ein wenig zerknirscht aus. »Entschuldigen Sie, wenn ich störe«, begann er und kratzte sich verlegen am Hinterkopf. »Aber Sie haben nicht zufällig ein weißes Gerät gesehen? Mein Mähroboter ist, wie soll ich es sagen, spurlos abhandengekommen. Er ist einfach nicht mehr in seiner Ladestation.« Mutti lächelte ein Lächeln, das alles und nichts bedeuten konnte. »Kommen Sie doch erst mal herein, Herr Schröder. Setzen Sie sich, ich hole ihn.« Herr Schröder folgte ihr in die Küche. Während er wartete, betrachtete er neugierig die kleine Flasche auf dem Küchentisch. Eine leicht rosafarbene Flüssigkeit glänzte darin und ein dünnes Holzstäbchen verbreitete einen so intensiven, süßlichen Rosenduft, dass Herr Schröder sich fast wie in einem botanischen Garten fühlte. In diesem Moment kam Papi zur Tür herein. Als er sah, wer da am Küchentisch saß, breitete sich ein breites Grinsen auf seinem Gesicht aus. »Ah, Herr Schröder«, sagte mit einer Stimme, die zuckersüß war. »Wie war denn Ihr Urlaub? Haben Sie sich gut erholt?« Herr Schröder rutschte auf seinem Stuhl hin und her. »Ja, danke, sehr erholsam.« Mutti kehrte zurück. In den Händen hielt sie das weiße, UFO-artige Gerät, das sie mit einer fast schon feierlichen Geste auf dem Tisch platzierte. Ist es zufällig dieses hier?« fragte sie ruhig. Herr Schröder wirkte sichtlich pikiert, aber auch erleichtert. »Ja, das ist er. Ich hoffe, er hat Ihnen keine Unannehmlichkeiten bereitet.« Mutti sagte gar nichts. Sie sah ihn einfach nur an. Jonas, der gerade ebenfalls in die Küche hereinkam, übernahm das Reden. Er lehnte sich lässig gegen den Türrahmen. »Na, Herr Schröder, holen Sie sich Ihren Killer wieder ab?« Herr Schröder kam sich plötzlich vor wie in einem polizeilichen Verhör. Hilfesuchend wanderte sein Blick zu Papi, der immer noch grinste. Papi schien in diesem Moment seine einzige Rettung zu sein. Er rutschte auf der Eckbank ein Stück näher an den Nachbarn heran. »Wissen Sie, Herr Schröder«, sagte Papi und deutete auf den Roboter, »dieses kleine Ding hier hat unseren Familienfrieden ganz schön auf die Probe gestellt.«
»Aber was hat Brigitte denn angestellt?« fragte Herr Schröder fassungslos.
»Brigitte?« platzte es aus Ellie heraus, die nun auch neugierig in der Türe auftauchte. »Der Roboter heißt Brigitte?«
Papi griff schmunzelnd zu seinem Handy. »Schauen Sie mal hier!« Er startete das Video der Wildtierkamera. Herr Schröder beugte sich über das Display. Man konnte zusehen, wie er von Sekunde zu Sekunde blasser wurde. Als er sah, wie seine Brigitte systematisch durch die Rosenbeete pflügte und die Blüten in tausend Teile zerfetzte, entfuhr ihm ein erschrockener Schrei.
»Oh nein, das darf doch nicht wahr sein. Das hat's ja noch nie gemacht.«
Er sah Mutti fassungslos an. »Ich werde ihr den Schaden natürlich ersetzen. Es tut mir wirklich, wirklich schrecklich leid. Ich hatte ja keine Ahnung.«
Papi legte ihm freundschaftlich eine Hand auf die Schulter. »Na, dann bringen Sie Brigitte mal wieder nach Hause.« »Seit dem Vorfall ist sie nämlich auf Diät.« Da musste auch Herr Schröder endlich lachen, obwohl ihm die Sache immer noch furchtbar peinlich war. Als Wiedergutmachung lud er die ganze Familie am nächsten Wochenende zu einem großen Grillfest ein, natürlich auf seinem perfekt gemähten Rasen. Und dort, wo die berüchtigte Lücke in der Hecke war, hatte er bereits ein stabiles Holzbrett angebracht, damit Brigitte wusste, wo ihr Reich endete. Und Muttis Rosenparadies begann. Während die Würstchen auf dem Grill vor sich hin brutzelten und alle entspannt mit einem Glas Limonade auf der Terrasse saßen, blickte Herr Schröder mit einem verschmitzten Lächeln zu Papi rüber. »Wissen Sie«, sagte er und zwinkerte Papi zu, »jetzt, wo Brigitte den Weg zu euch so gut kennt, also falls ihr Rasen mal wieder einen Haarschnitt braucht, kann ich sie euch gerne mal ausleihen. Sie arbeitet ja quasi umsonst.« Mutti, die gerade einen Schluck trank, verschluckte sich fast. Ihre Augen weiteten sich vor Schreck.
»Oh nein, bitte nicht!«
rief sie so entsetzt, dass alle gleichzeitig loslachen mussten. Papi hob lachend sein Glas. »Auf die Nachbarschaft!« »Prost!« riefen alle und schließen klirrend an. Sogar die Katze, die Ellie in ihrem Protokoll so gewissenhaft mit den spitzen Ohren gezeichnet hatte, war mit von der Partie. Zur Feier des Tages hatte es sie sich auf Brigitte gemütlich gemacht, während der Mähroboter, der nun brav innerhalb seiner neuen Holzschranken blieb, leise summend seine Bahnen zog. Thronte die Katze oben auf dem weißen Gehäuse und ließ sich, wie eine kleine Königin, durch den Garten chauffieren. Das Detektivtrio beobachtete das Spektakel grinsend von der Hollywood-Schaukel aus.
»Fall abgeschlossen?« fragte Kirschrot und nahm einen kräftigen Biss von ihrem Grillwürstchen.
Jonas nickte zufrieden. Ellie holte tief Luft, sah ihre Familie und ihre Freunde an und strahlte. Und so endete das große Rosenabenteuer genauso, wie es begonnen hatte. Mit viel Sonne, dem Duft von Frühling und einer Familie, die so schnell nichts mehr aus der Ruhe bringen konnte. Vorerst jedenfalls.